Liebe, dieses altraue Kreuz. Lass uns Platz nehmen. Dieses altraue Kreuz ist ein Wunder. Die Mutter von Konstantin, die Helena, die war so Reliquiensammlerin und die wollte unbedingt das Kreuz von Golgatha haben oder das Kreuz finden. Dann hat sie beauftragt, als Kaiserin oder Kaiserinmutter, hat sie beauftragt, das Kreuz in Jerusalem zu suchen. Da gab es viel Gerümpel, viel Holz und was weiß ich. Und sie müssen unbedingt das Kreuz finden, 300 Jahre nach Christus. Findet da ein Stück Holz irgendwo. Aber die Legende oder die Überlieferung sagt so, alle möglichen Kreuze, die man gefunden hat, damals in Jerusalem, hat sie immer einen Toten draufgelegt auf dieses Kreuz. Und einen, also auch, dann hat sie dieses Kreuz, angeblich Kreuz von Jesus gefunden, hat sie einen Toten draufgelegt und der hat die Augen aufgemacht und hat geatmet und kam zu sich. Also, und dieses Kreuz hat sie mitgenommen und dieses Kreuz ist heute noch am Vatikan in Rom, mitten drin in dem Obelisk drin, dieses Stück Holz, das Kreuz. Oh, ich liebe das altraue Kreuz, das ist Legende. Aber wir geben da nicht viel auf Legenden, aber trotzdem ein Wunder. Ich glaube an Wunder, dass solche Wunder auch geschehen können. Wer dieses altraue Kreuz berührt, und zwar im Glauben, im Geist, wir machen das jetzt im Geist, wir brauchen kein Stück Holz mehr. Wir berühren im Geist und wir werden lebendig, wir werden auferweckt. In meiner Bibel heißt der Geist, der Jesus lebendig macht, der macht auch unseren Körper, unseren sterblichen Körper lebendig. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Also komm und bist herzlich eingeladen. Wir werden am Mittwoch ein gutes Thema haben. Gott füllt unseren Mangel aus. Dann am 12. August wird Josef Hedgecock hier sein. Morgens werden wir eine Veranstaltung haben, auch eine Predigt. Und wir sind nicht faul. Wir werden morgens die Predigt haben. Und da wird das Thema sein, Gott ist dein Partner. Gott ist bei uns. Und Josef wird uns dann abends berichten und erzählen, wie hört man auf die Stimme Gottes von diesem unsichtbaren Partner, Jesus Christus. Ganz herzlich eingeladen, um 19 Uhr ist es, du bist herzlich willkommen. Also, und die weiteren Themen und Programme und so weiter kannst du im Internet nachlesen. Mein Thema heute ist, Gott macht mehr aus deinem Leben. Berühre den Herrn und dann bist du im Plus. Dieses Kreuzeszeichen ist ein Pluszeichen. Von Minus, das bin ich, aber da sind wir Menschen, da ist die Welt. Aber das Kreuz macht Plus in unserem Leben. Gott macht mehr aus unserem Leben. Der Gott sprengt durch den Glauben an Jesus Christus und durch den Heiligen Geist unseren Horizont. Wir haben eine ganz andere Wahrnehmung, ein ganz anderes Gefühl. Unsere Erfahrungen, die multiplizieren sich. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wir sind nicht mehr dieselben. Wir sind nicht mehr dieselben. Da verändert sich so viel. Meine Botschaft ist, Gott will dich heute segnen. Willst du gesegnet werden? Und gesegnet wird man durch das Wort Gottes. Wenn man das Wort Gottes hört und das Wort Gottes wirkt Wunder. Du sollst ein Segen sein. Das ist die Fortsetzung. Also wenn du irgendjemand heute auf dem Nachhauseweg triffst und du segnest ihn, dann kommt ein Feedback zu dir zurück. Du wirst selbst gesegnet. Wenn du jemand ermutigst unterwegs, du wirst selbst ermutigt. Mach mehr aus deinem Leben. Das sind diese Grundgedanken, die mich bewegen. Wenn du jemand etwas gibst heute, egal was, lass dir was einfallen. Vielleicht ein Stück Kuchen. Oder vielleicht irgendeine Kleinigkeit. Du gibst irgendjemand, das kommt zu dir wieder zurück. Gib und es wird dir gegeben, steht in der Bibel. Gott will uns segnen. Preis dem Herrn. Und wir alle Menschen haben etwas in uns mehr. Ich will mehr haben. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich bin. Ich bin nicht zufrieden, was ich kann. Ich weiß, es gibt noch mehr. Halleluja. Und wir sollen weitermachen. Und ich möchte dich ermutigen. Gott mehrt. Gott multipliziert, Gott vervielfältigt. Und wir müssen nur mit unseren Talenten und Funden und Gaben wuchern. Das ist unser Auftrag. Ich muss diese Gaben gebrauchen. Und der Heilige Geist hilft uns, motiviert uns, inspiriert uns, dass es flüssiger geht, dass es fließender geht, dass wir es leichter machen können. Und ja, der Heilige Geist hilft uns. Ich habe von den Wycliffe Bibelübersetzer gehört, dass sie gerne Pfingstler einstellen als Bibelübersetzer. Und da habe ich mich extra nachgehakt und gefragt, warum gerade Pfingstler, ich könnte auch die Freikirchler nehmen und so weiter. Nein, die Pfingstler glauben an die Zungensprachen. Und wenn sie dann die Bibel übersetzen, ist es viel leichter, wenn Menschen in Sprachen reden können und in Sprachen beten können. Und Gott gibt das im richtigen Moment das richtige Wort. Also wenn du Zungen redest und in Zungen beten kannst, das ist eine Gnade und Gabe für die Ungläubigen zwar, aber der Gläubige muss es anfangen. Der Gläubige muss seinen Mund aufmachen und reden. Glaubende sind Menschen, die suchen das Optimale, das Beste in ihrem Leben. Weißt du, die sind mit weniger nicht zufrieden. Sie wollen mehr. Was gibt's beim Heiland? Was kannst du noch mehr haben als nur Buße oder Bekehrung oder Taufe, verstehst du, oder Geistestaufe oder Feuertaufe? Gott hat so viel zu geben, an Gaben, an Fähigkeiten, an Früchte. Du kannst ja so viel Früchte an dir tragen, dass du jede Woche andere Frucht hast. Morgens Apfel, abends Birne und nächsten Tag eine Banane. Weißt du, die Frucht des Heiligen Geistes, diese Vielfalt der Früchte. Gott hat uns eine Gnade geschenkt, die Vielfalt der Früchte. Wir können einfach da uns laben und erköstlichen, wenn Friede mit Gott meine Seele genießt oder empfängt und erlebt. Glaubende Menschen sind beflügelt. Sie haben Visionen. Sie wollen immer eine Nummer größer sein. Also das ist echt, du darfst es, das ist nicht Stolz und Einbildung. Manche Leute denken, das ist Arroganz, die Christen bilden sich was ein, sie sind was Besseres. Ja, wir sind was Besseres durch Jesus Christus, wir sind Könige und Priester. Also ich muss mich nicht schämen. Verstehst du, auch wenn ich ein alter Opa und alte Oma bin oder was weiß ich, ein Kranker, Behinderter, ich bin ein König, Lob und Dank. Und Könige ist egal, es gibt auch Könige, die behindert sind und die regieren manchmal besser als manche gesunde König. Denk drüber nach. Also, wir müssen uns nicht schämen an der Gnade Gottes. Glaubende Menschen, weißt du, sie wissen, wir haben mehr. Lass doch die Menschen schimpfen, lass sie fluchen, lass sie sich aufregen. Ich habe mehr, ich bin weiter. Das ist eine Erfahrung, weißt du. Wir können uns alle noch steigern. Deshalb, ich predige diese Botschaft gerne und mit Liebe. Ich bin begeistert. Gott will uns befruchten, inspirieren. Er will uns was Neues schenken. Das Beste, das Optimalste. So glaubende Menschen, sie schauen nicht mehr zurück in der Vergangenheit, was gestern war, was gestern gewesen ist. Weißt du, gestern war gestern und heute ist heute und morgen ist morgen. Aber der bleibende ewige Vater, das ist unser Jesus Christus und der Heiland und der Heilige Geist, sie bleiben ewig. Gott bleibt ewig, Jesus bleibt ewig, der Heilige Geist bleibt ewig, unveränderlich und bleiben für alle Zeit. So glaubende Menschen haben immer Zukunft. Weißt du, sie denken immer mehr, was kommt noch auf uns zu? Was erwartet mich? Wir haben ein Buch von Rienecke, glaube ich, ist es, das Beste kommt noch. Wenn Menschen gestorben sind, verstehst du, das Beste kommt noch. Was glaubst du, was uns im Jenseits darüber erwartet? Was auf uns zukommt? Das Beste. Und jetzt, wir trainieren hier. Ich sage das immer wieder, die Erde, unsere Gemeinde und was auch immer ist, das ist nur Schulungszentrum. Das ist ein Schulungszentrum. Wir lernen hier zu kämpfen, zu boxen, zu raufen, durchzuschlagen. Alles, was so zum Leben dazugehört. Zu behaupten. Und wir müssen lernen, uns zu behaupten. Der Teufel möchte uns enthaupten. Und den Kopf abschneiden, unser Denken uns wegnehmen. Aber ich darf mich behaupten. Weißt du, das ist unser Beruf. Mach mehr aus deinem Leben. Der Heilige Geist ist hier. Er ist unser Erfolgstrainer. Er ist unser Coach, er ist, der uns motiviert. Und deshalb diese Aktion, was wir auch hier haben in der Gemeinde, höre Gottes Wort im Internet. Ich bin erstaunt, wie viele Menschen Gottes Wort hören. Gestern war jemand hier und hat gesagt, weißt du, meine Mutter kann nicht in den Gottesdienst mehr kommen, ist behindert. Aber sie hört jeden Tag deine Predigten im Internet. Verstehst du? Viele Menschen können nicht im Gottesdienst kommen, sind krank, müssen Schicht arbeiten. Und ich bin so Gott dankbar für dieses Internet, für diese Möglichkeit, die wir haben. Und der Teufel versucht uns manchmal zu blockieren und zu behindern, aber wir lassen uns nicht behindern. Weißt du, wir machen weiter, egal wie. Früher habe ich Kassetten vertrieben, dann haben wir CDs vertrieben, dann haben wir alles Mögliche gemacht, einfach Gottes Wort gemacht. Ganz am Anfang habe ich die Predigten gedruckt. Und dann natürlich in das Volk verteilt. Jede Woche habe ich dann meinen Predigtumriss genommen, gedruckt und verteilt. Und das kursiert heute noch. Da schrieb mich neulich jemand aus Sachsen irgendwo, ich habe ihre Predigt gelesen. Und meine Adresse war noch da, die ist noch die alte Adresse gewesen, wie immer. Und gibt es sie noch, hat sie mich gefragt. Gibt's, leben sie noch, existieren sie noch? Weißt du, alte Predigten, alte Prophetien, alte Botschaften, die habe ich gedruckt und vertrieben. Weißt du, wir sollen auf jede erdenkliche Art und Weise wirken, uns nicht blockieren lassen. Und früher haben die Apostel Briefe geschrieben, denk an die Briefe, die Paulus geschrieben hat, er hat gerne und viele geschrieben, und vieles ist nicht veröffentlicht worden, schade. Der erste Korintherbrief, das was wir bei uns erster Korintherbrief ist, ist es erst der zweite Korintherbrief. Aber der erste Korintherbrief ist verloren gegangen. Und so viele Briefe gehen verloren. Aber die Grundgedanken, die irgendwo sich festgesetzt haben bei irgendjemand, die gehen weiter. Auch wenn es die Gemeinde nicht mehr gibt. Zum Beispiel, heute Morgen haben wir uns mit uns unterhalten in Kleinasien, da gibt, und überall wo der Islam ist, werden die Gemeinden Jesu ausgerottet. Ganz Nordafrika, da waren blühende Gemeinden und so weiter, in ganz Nordafrika, Ägypten, Libyen, Tunesien, Karthago, bis nach Marokko, da gab es blühende Gemeinden. Und überall, wo der Islam ist, werden die Gemeinden ausgerottet. Und Leute, wenn wir nicht aufpassen und schlafen und den Menschen nicht das Wort Gottes bringen, wird auch bei uns das Gleiche passieren. Dass, da war mal eine Gemeinde, in Ephesus, da war eine Gemeinde. Karl Otto Böhringer war mal dort und hat eine Gemeinde gesucht. Nur noch bei Ausländern ist eine Gemeinde zu finden, bei den Amerikanern oder Touristen, aber nicht mehr bei den Türken. Aber Gott sei Dank, ich predige im Internet und ich kriege Post aus der Türkei. Weißt du, der Erdogan kann nicht verbieten das Internet. Er kann mal blockieren, er kann mal behindern, aber er kann nicht verhindern, das Wort Gottes zu predigen. Und da schreiben Leute immer wieder und ich kriege immer wieder Post und ich bin Gott dankbar, dass es möglich ist, dass wir ein Feedback bekommen, dass das Wort Gottes ankommt. Da schreibt mir eine Schwester, eine liebe Schwester, Gott möge sie segnen. Schreibt sie, Bruder Matthäus, du hast über den Zehnten gepredigt. Aber wie kann ich Zehnten aus der Türkei dir schicken? Wir wollen da nicht betteln, wir brauchen kein Geld aus der Türkei, verstehst du? Und ihre Leaders da. Aber sie kann für uns beten, habe ich geschrieben. Auch das ist, beten Sie 10 Minuten, das ist auch Ihr Zehnter. Wenn Sie nichts anderes können. So, ja, Gott segnet die Menschen und die hören Gottes Wort. Also, die Aktion, höre Gottes Wort, die wir verteilen hier und ich bin Gott dankbar, dass wir noch die Freiheit haben. Ich war in Paris, da wollte ich auch Juden für Jesus ein bisschen unterstützen und helfen und dann hat man mir gesagt, wir dürfen keine Traktate auf der Straße mehr verteilen in Paris. Weißt du, die Türen schließen sich langsam. Wir haben noch Freiheit hier bei uns und wir können Gott danken für die Freiheit, aber die Frage ist, wie lang? Wie lange? Die Frage ist, wie lange? Deshalb, wir sollen die Zeit nützen, die Zeit auskaufen, für Jesus wirken. Mach mehr aus deinem Leben. Und der Teufel will dich verhindern, wo du kannst. Mao Zedong hat einmal geschrieben und gesagt, von Konfuzius natürlich inspiriert, er schrieb, um Sieg zu erringen, müssen wir unser Bestes versuchen, dem Feind die Augen und Ohren zu verstopfen. Das ist geistige Kriegsführung. Weißt du, der Teufel möchte mit allen Mitteln erreichen, dass wir das Wort Gottes nicht mehr predigen, dass die Ohren und Augen verstopft und blind sind. Und das war, als Jesus kam. Da fragt sich, warum gab es da so viel Blinde und so viel Taubstumme? Der Teufel hat die Leute blockiert. Blockiert. Und das ist, was der Mao Zedong hier sagt. Also, wir müssen unser Bestes geben, um unser Feind. Und wir sind ihre Feinde. Die Gläubigen, die Christen, sind die Feinde des Islams, sind die Feinde der Gottlosen und so weiter. Und dass die Ohren verschlossen werden, dass die Menschen blind und taub gemacht werden, dass sie nicht mehr in die Kirche gehen, dass sie nicht mehr Gottes Wort hören. Selbst in der Todeskirche wird das Evangelium noch gepredigt. Da wird man wenigstens aus der Bibel gelesen und die Losung wenigstens vorgelesen. Oder das alte Gesangbuch, da singen sie noch da draus. Und da sind große Wahrheiten drin. Eine feste Burg ist unser Gott. Halleluja. Ja, ermutige die Menschen, einfach Gott zu suchen, wo sie auch sind. Menschen hören nicht mehr und sie sehen nicht mehr das Gute, sie sehen nur noch Krisen, Katastrophen, Probleme und so weiter. Und es kommt zu einer Katastrophe. Martin Luther hat einmal geweissagt, ich weiß nicht, ob Martin Luther ein Prophet war oder nicht, aber er hat geweissagt, wenn Deutschland das Wort Gottes verlässt und das Wort Gottes nicht mehr liebt und nicht mehr liest, dann wird man eines Tages sagen, hier war Deutschland mal, hier hat Deutschland mal existiert. Und es wird kommen. Eines Tages werden wir hören, hier war mal Deutschland, hier war die Gemeinde in Ephesus, hier war die Gemeinde in Philadelphia, hier war die Gemeinde in Smyrna, hier war die Gemeinde in Thyatira, hier war die Gemeinde, sogar die laue Gemeinde Laodicea, hier war sie. Und wo sind sie heute? Nichts, sie sind von der Karte verschwunden, sind nur noch Ruinen. Ihr Lieben, lasst uns alles dran setzen, nicht nur für Deutschland zu beten, sondern Deutschland zu evangelisieren, so gut wie wir das können. Ob es im Internet, auf Facebook ist oder durch Briefe, durch einfach kleine Kontakte, durch Anrufe. Einfach höre Gottes Wort. Höre Gottes Wort. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass die Menschen wieder zu sich selber kommen. Und das ist, was der liebe Gott will. Dass sie das Leben bekommen, dass ihnen wieder geholfen wird. Jesus sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Und der Heilige Geist macht das Übrige. Ich bezeuge, mehr kann ich auch nicht tun. Ich kann den Leuten nicht vorbeten und mein Vorbeten nützt das nicht viel. Aber ich kann den Leuten sagen und der Heilige Geist macht den Rest. Er überzeugt die Menschen, er zeigt, was sie machen müssen. Und plötzlich, weißt du, irgendwie kommen die da drauf auf die Wahrheit, was die Wahrheit ist. Der Heilige Geist ist unser Trainer. Der Heilige Geist, Vater, Sohn und der Heilige Geist sind diese Trinität, die Gottheit, die uns trainiert. Der Vater sagt uns, was du schaffst. Und der Vater ist unsere Schöpfung, der sagt, du schaffst, Matutis, du schaffst es, du kannst es. Das ist dir möglich. Ich habe alle Gaben, alle Talente, alle Fähigkeiten in dir hineingelegt. Du schaffst es. Das ist der Vater. Und der Sohn, der Herr Jesus Christus sagt, und zeigt uns, wie man das macht. Er zeigt, wie man es macht. Der Weg zum Kreuz ist das alltraue Kreuz. Er zeigt uns, wie man das macht. Und der Heilige Geist hilft uns, das alles zu erreichen, zu schaffen. Ich schaffe das. Weißt du, Gott Vater sagt, du schaffst es. Jesus zeigt dir, wie du es machst. Und der Heilige Geist sagt, du schaffst es. Unterstützt uns, greift uns unter die Flügel und stärkt unser Rückgrat. Kinder Gottes leben aus der Kraft Gottes. Weißt du, Kraft Gottes ist nicht nur, dass der Hals länger wird oder die Füße länger werden oder der Arme länger werden oder was weiß ich, dass man ein bisschen verlängert wird, verstehst du? Nein, die Kraft Gottes ist, weißt du, ich beweise den ungläubigen Menschen, Jesus ist da. Und ich mit logischen Argumenten, mit praktischen Argumenten, ich beweise. Und das ist die Kraft Gottes. Paulus sagt, wir haben gepredigt in der Beweisung des Geistes. Der hat keine Wunder gewirkt. Belanglose Wunder. Hat sein Schweißtuch genommen, abgewischt und gesagt, Leute, jetzt bete darüber. Gott wird dir helfen. Und der Glaube ist es, was macht. Und der Glaube ist eine Macht. Gebrauche das, was du verstanden hast, was du siehst, was du in der Bibel verstehst. Und dann erlebst du die Kraft des Universums, diese schöpferische Kraft. Gott wirkt. Wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, das ist was Tolles. Was habe ich von dem Glauben an Jesus Christus? Der Herr wirkt. Wenn ich richtig das Wort Gottes verstehe, den Heiligen Geist wirken lasse, ich werde ganz normal. Weißt du, das spiele ich nicht verrückt und überspanne nicht den Bogen, bis er kracht. Weißt du, ich bleibe ganz natürlich. Und das ist die Gnade. Das ist, wie mein Leben reich wird. Weißt du, so viele Christen überspannen und brechen dabei zusammen, übernehmen sich und überfordern sich. Du musst dich bei Jesus nicht überfordern. Ganz normal bleiben. Ruhig bleiben, gelassen bleiben. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Gott pressiert nicht, der hat eine ganze Ewigkeit vor sich. Und auch der Heilige Geist. Weißt du, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das sind 2000, 4000 Jahre vergangen. Wer mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet, der hört auf Gott. Der löst die Probleme seines Lebens auf göttliche Art und Weise. Herr, das machst du, Halleluja. Verstehst? Du machst es. Ungöttliche Dinge, wenn wir uns diesen Dingen öffnen, die blockieren nur die Kraft Gottes. Wenn wir denken, ich muss mich anstrengen, ich muss mich was beweisen, ich muss mich behaupten. Wir sollen uns behaupten als Kinder Gottes. Einfach, ich bin da, was wollst? Ich habe eine Existenzberechtigung. Ich bin da, so wie die Linde, die Birke, der Tannenbaum irgendwo. Ich habe eine Existenzberechtigung und ich habe einen ganz bestimmten Zweck. Die Birke ist für was anderes da. Die Linde ist für was anderes da und dann ist auch für was anderes da. Und du bist auch für was anderes da, als die anderen Nachbarn, Freunde und Bekannte. Und jeder hat eine bestimmte Berufung. Also, es ist so wichtig, dass unsere Gebete nicht verhindert werden. Neulich habe ich einfach diese Botschaft gehabt, was hat mein Herz sehr bewegt. Ein Zeichen, dass wir echt sind, dass wir mit Gott sind, erleben wir, dass unsere Gebete erhört werden. Gebetserhörung ist ein Zeichen, ich bin noch richtig. Ich habe noch Funkkontakt. Ich komme noch durch. Gott hat meine Notiz genommen und gelesen. Er hat mir geholfen. Zwar vielleicht nicht immer so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber er hat geholfen. So, es ist so wichtig, dass wir Gebetserhörungen, regelmäßige Gebetserhörungen haben, das sollte das Normale im Leben eines Christen sein. Nicht nur hören, sondern Gebetserhörungen. Du bittest für etwas, für deine Familie, du bittest für eine Führung, für beruflich, du bittest für deine Finanzen, du erlebst Wunder. Und du solltest Wunder erleben. Denn im Vater unser beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Verstehst du, nicht nur einmal im Monat, einmal in der Woche oder einmal im Jahr. Täglich, überleg einmal, wir sind herausgefordert, täglich Gottes Wunder zu sehen. Ingo, du gefällst mir. Halleluja. Weißt du, du siehst auch, ich bewundere dich immer. Und weißt du, du bist treu gewesen, dass du in der Versammlung gekommen bist, auch wenn es dir nicht so gut ging, wo du krankgeschrieben warst, kamst du in den Gottesdienst. Und Gott belohnt die Treue, verstehst du? Das ist, was Gott belohnt, die Treue. Und Gott wirkt Wunder. Ich habe gehört, du fängst an zu arbeiten wieder. Morgen fängst du an zu arbeiten, Lob und Dank. Und du siehst, so ist Gott. Wenn wir Gott treu sind, Gott belohnt uns. Keiner wird zu Schanden, wird dem Herrn vertraut. Aber wir müssen durch diese Täler durch. Wir müssen durch die Tiefen durch. Uns werden diese Dinge nicht erspart. So regelmäßige Gebetserhörungen oder Erlebnisse, die sollten normal sein. Wir sollen erwarten, unser tägliches Brot gib uns heute. Dass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich meinen Strom bezahlen kann, dass ich so recht und schlecht leben kann, auch wenn ich vielleicht Flaschen sammeln müsste. Verstehst du? Es ist keine Schande. Weißt du, arm zu sein. Meine Mutter hat gesagt, wir haben manchmal gestopfte oder ja Socken gehabt, und weil man muss sich nicht schämen, weißt du, man muss sich nicht schämen an seiner Armut. Wir sind arme, aber wir haben Freude, wir haben Frieden. Wir waren damals noch keine Christen, aber ich bin Gott dankbar, verstehst du, dass wir uns nicht schämen müssen an unserer Armut, an unserer Krankheit, an unserem Leben. Das ist unser Leben. Wir sind da reingeraten. Wir sind nicht in eine reiche, superreiche Familie hineingeboren. So. Wir sollen erwarten und empfangen. Mir fällt hier ein Bild ein. Ein Kontoinhaber, dessen Konto in Ordnung ist, der erhält jeden Tag sein Geld oder kann sein Geld jeden Tag abheben, wenn das Konto in Ordnung ist. Und da kannst du so viel abheben, wie du das brauchst. Und so ist auch geistlich hier Leben. Weißt du, wenn unser Konto bei Gott im Himmel in Ordnung ist. Und das ist ein Problem bei vielen Christen. Ihre Himmelsbank, die existiert. Die Bank hat Geld genug. Aber das Konto ist nicht in Ordnung. Verstehst du das Konto? Und wenn dein Konto klar ist, dein Konto im schwarzen Zahlen ist, nicht in rote Zahlen ist, dann kannst du es abheben. Mit Freude. Da musst du nicht blamieren und gucken, hoffentlich kommt die Karte noch raus. Oder wie auch immer. Verstehst du? Ich weiß. Wenn dein Konto gedeckt ist. Und deshalb ist die Frage wichtig. Überzeug dich. Ist mein Konto im Himmel gedeckt? Bin ich wirklich reich in Gott? Wie erhört Gott Gebete, ihr Lieben? Mach mehr aus deinem Leben, ist mein Thema. Weißt du, die Bank hat Geld genug. Gott hat Macht und Kraft und Stärke und Gesundheit und Fülle in aller Fülle. Weißt du, wenn dein Gebetscheck nicht eingelöst wird, dann solltest du dich fragen, lieber Gott, was ist mit mir los? Wo habe ich da Probleme? Stimmt die Unterschrift nicht? Was stimmt da nicht? Verstehst du? Bin ich so in Minus schon, dass mein Dispo überzogen ist, dass es nichts mehr gibt? Du, wenn du in der Küche oder im Bad deinen Wasserhahn aufdrehst, dann erwartest du, dass Wasser rauskommt, oder nicht? Oder erwartest, dass sauberes, gutes Wasser, kaltes oder heißes, je nachdem rauskommt. Du erwartest. Und deshalb, auch im Glauben, wir sollten wissen, wenn ich meine Wasserleitung aufdrehe, da kommt Wasser. Ströme lebendigen Wassers kommen raus. Aber ist das der Fall? Und du wirst erstaunt, wenn nichts rauskommt und nur noch Luft. Verstehst du? Und auch Blasen und Pusterei. Dann wüsstest du, hier ist etwas nicht in Ordnung. Entweder das Wasserwerk hat kein Wasser mehr oder die Pumpe pumpt es nicht mehr hoch. Irgendwas ist da. Und dann würdest du sofort ans Telefon rennen und anrufen, das Wasserwerk, was ist los? Gibt's noch Wasser? Und das Gleiche ist beim Lichtschalter. Ich will nur das praktische Beispiel nehmen. Das ist die Kraft des Wortes. Weißt du, logische Beispiele. Wenn du am Schalter drückst und kein Licht kommt, dann musst du dich fragen, ist die Birne durchgebrannt? Ist die Sicherung durchgeschlagen? Oder gibt's keinen Strom mehr? Blackout? Verstehst? Dann muss man sich fragen, was ist da los? Hat Gott mich abgeschrieben? Und du würdest prüfen. Und zuerst mal die Lampe prüfen, dann würdest die Sicherung prüfen und würdest dich überzeugen, ist da wirklich alles in Ordnung? Und dann erst würdest du fragen, gibt's noch Strom überhaupt? Warum sind wir im geistlichen Bereich nicht so gewieft? Warum beheben die Dinge wir nicht in unserem geistlichen Leben und bringen die Dinge in Ordnung, die nicht in Ordnung sind? Warum werden unsere Gebete nicht erhört? Lasst uns mal wirklich fragen. Und zwar, da müssen nicht gleich weltbewegende Gebete gemacht werden, sondern ganz praktische, simple, einfache Anliegen. Für mich persönlich, mein tägliches Brot, dass ich täglich aufstehe, dass ich täglich Kraft habe, dass ich täglich gesund bin. Nicht, ich soll mich nicht für ganze Jahre und Wochen sorgen. Gott sorgt für uns nur täglich. Das Manna fiel täglich und sie mussten täglich das Manna aufsammeln, die alten Israeliten. Da gab es manche Schlaue, die haben für die ganze Woche gesammelt und es wurde schimmelig und ranzig. Wir beten um das tägliche Brot. Erlebe solche Dinge, dass Gott dich täglich versorgt, dass er dich täglich führt. Und ich sag dir eines, wie Gott mich führt. Wie er dich führt, ist vielleicht ein bisschen anders. Aber bei mir heißt es, und es begab sich. Verstehst du? Ich plane, ich denke, ich arrangiere, ich mache mir eine To-Do-Liste. Aber es kommt immer anders, als ich dachte und gedacht habe. Es kommt anders. Da läuft eine Laus über die Leber, da kriegst du einen Anruf, oder da schreibt dir irgendjemand was, oder da passiert was, oder du hörst etwas Negatives, und schon, es begab sich, jetzt muss man an dem Problem arbeiten. Mach mehr aus deinem Leben. Gott hat uns in seinem Wort erklärt, er selbst will uns segnen, er selbst wird uns geben, was wir brauchen, und wir dürfen von ihm abhängig werden. Was das immer heißt, abhängig. Die Leitung muss stimmen. Die Sicherung muss drin sein. Wie bist du abgesichert? So. Wenn alle Versorgung ausbleibt, keine Gebetserhöhung stattfindet, muss man fragen, was ist da nicht in Ordnung? Was verhindert meine Gebete? Deshalb arbeite mit dem Heiligen Geist zusammen und finde heraus, was sind die Blockaden in meinem Leben? Und es gibt eine ganze Menge Blockaden, damit wir im Minus sind und noch mehr im Minus und noch mehr. Wenn du schon mal im Minus bist, rutschst du immer tiefer. Da kommen die Zinsen und was weiß ich, was noch alles kommt. Die Bank, die schenkt einem nichts. Wenn du im Minus bist, zahlst du mehr, als wenn du Kredit aufnehmen würdest. Hier bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in der Türkei ist. Oder woanders. So, in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 1, da lese ich, Gott sagt selbst, oder lässt Gott sagen durch Petrus hier, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Da werden hier einige Tipps gegeben. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Da gehe ich ganz kurz durch. Da, wo was die Gebete verhindert. Und da werden einige Gebetshindernisse aufgelistet. Und zuerst einmal spricht Gott von der widerspenstigen Frau. Die widerspenstige Frau hält die Gebete auf. Diese rebellische Frau. Frau, wenn die Bibel von der Frau redet, ist es immer die Seele des Menschen. Aber natürlich kann auch die Frau Gebete verhindern. Wenn die Frau dagegen wettert und so weiter, dann werden die Sünden des Mannes aufgelistet. Und wenn der Mann nicht den Platz einnimmt, der Gott ihm zugestehen gegeben hat. Der Mann sollte das Haupt der Familie sein, der Ehe sein und so weiter. Und sollte diesen Platz einnehmen. Wenn er nicht mehr Priester ist, dann wird er Waschlappen. Er sollte diesen Platz einnehmen. Da wird die Frau das Haupt. Und weh dann? Dann geht's bergab. In der Bibel steht es, im Alten Testament steht, und ich glaube, es auch in den Apokryphen steht es, weh der Generation, wenn Weiber, Entschuldigung, und Kinder die Welt regieren. Also, da macht ihr was gefasst, was da los ist, verstehst du? Und jetzt nehmen in vielen Ländern Frauen, ob jetzt die Frau Merkel ist oder was weiß ich, verstehst du, Frauen, die Politik ein. Wehe dieser Generation, steht es in der Bibel, wo Weiber, also Martin Luther Text, und Kinder die Welt regieren. Und warte ab, wenn die Kinder anfangen, die Welt zu regieren. Und das kommt. Ich habe schon Bilder gesehen und Filme gesehen, wo Kinder predigen. Ich glaube, dass Gott Kinder gebraucht. Bin überzeugt, dass Gott Kinder gebraucht. Aber letztendlich hat Gott den Mann als Priester ins Haus gestellt. Der Mann soll predigen. Der Mann soll vorangehen. Weißt du, deshalb sind Katholiken manchmal ganz nett. Die gefallen mir. Also ich bin lange Zeit in Bayern gewesen und in Bayern ist es so, da ist die Kirche auf dem Platz und daneben ist ein Wirtshaus. Und die Frauen gehen in die Kirche und die Männer gehen ins Wirtshaus. Eigentlich sollen die Männer in die Kirche gehen Und dann ist es nachher so, dann wenn die Kirche zu Ende ist, die wissen ganz genau, so lange dauert die Messe, kommen sie wieder raus und treffen sich zu Hause und gehen nach Hause. Es sieht aus, als sie in der Kirche gewesen wären. Aber der Mann sollte in die Kirche gehen und die Frau ins Wirtshaus. Verstehst du? Denn dann würde es in den Familien in unserem Land ganz anders aussehen. Der Mann hat eine große Verantwortung für die Familie. Der Mann, Adam, wo warst denn du? Warum hast du auf deine Eva nicht aufgepasst? Und du siehst, was passiert, wenn die Eva allein ist. Und das sind Gebetshindernisse. Nur ein paar. Weißt du, Mann und Frau müssen lernen, Gott zu gehorchen. Dann werden auch die Kinder Gott gehorchen. Da wird kein Problem sein, weil, dass du und dein ganzes Haus gerettet werden. Damit, und da heißt es ausdrücklich, damit ihre Gebete nicht gehindert werden. Unordnung in den Beziehungen, Rebellion, Ungehorsam blockieren die Gebete. Egal wo. Rebellion, Auflehnung gegen den Pastor, gegen die Gemeinde, gegen die Regierung. All das verursacht Durcheinander, Chaos und das blockiert unsere Gebete. Es liegt nicht am Bibellesen. Leute, hört doch auf mit diesem Blödsinn, dass deine Gebete verhindert werden, weil du zu wenig Bibel liest oder zu wenig betest oder zu wenig Gottesdienst besuchst und nicht genügend missionierst. Nein, das ist nicht die Ursache, sondern die gestörten Beziehungen. Die gestörten Beziehungen, der Ungehorsam, welcher Form auch immer, diese Rebellion, das ist, was die Gebete verhindert. Ungehorsam. Man tut etwas, was Gott nicht gesagt hat. Ich denke nur an die Geschichte, Josua Kapitel 7, Vers 21. Der Achan, als Jericho fiel, hat er etwas so heimlich in seine Tasche gesteckt, als er dann die Ruinen, die Trümmer, da durchging, da war ein wunderbares Haus wahrscheinlich, da hat er ein bisschen Gold und Silber und einen Mantel noch mitgenommen und eingesteckt und eingepackt. Das, was Gott geweiht war. Josua hat gesagt, niemand berührt hier was. Niemand berührt hier was. Das war verbannt, also von Gott geweiht, das soll keiner berühren. Und seine Sünde war nicht eine öffentliche Sünde, keiner wusste es. Aber plötzlich, als sie gegen Ai Anlauf nehmen, Ai überfallen und Ai einnehmen möchten, plötzlich kriegen sie eine Niederlage. Plötzlich werden sie vom Feind geschlagen. Und warum? Keiner wusste es. Aber Gott weiß, Gott sieht auf das Herz der Menschen. Und warum wir manchmal Niederlagen in unserem Leben haben, wir können das mit einem Klacks irgendwie erledigen, diese Dinge. Aber nein, da ist eine heimliche, verborgene Sünde. Neid, Eifersucht, Groll, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Etwas versteckt, so ein Mantel. Neidisch auf die Berufung des Partners. Warum kann ich nicht? Warum darf ich das nicht? Verstehst du? Weißt du, das ist Mantel. Mantel ist ein Bild auf Berufung. Dieser goldene Mantel, den steckt man ein. Dieser Purpurmantel. Ich möchte gesehen werden in diesem Purpurmantel. Nein, Gott schenkt den demütigen Gnade. Gott will mehr aus unserem Leben machen. Gib Gott, was Gott gehört. Bring den Zehnten ganz in sein Kornhaus, so heißt es in Malachi Kapitel 3. Und dann wird kein Rost und keine Motten dein Hab und Gut auffressen. Gott wird fernhalten Rost und Motten. Motten für die Frau und Rost für den Mann, verstehst du? Dass die Klamotten plötzlich alle vermotten, verstehst du? Plötzlich ist Ungeziefer da, plötzlich zerfällt es, verstehst du? Da hängt der Segen. Es liegt an Gott. Gott will fernhalten den Rost, dass alles verrostet. Verstehst du, dass alles einrostet, dass nichts mehr läuft. Habsucht und Geiz. Das steht auch in diesem Petrus weiter. Weißt du, bringen den Menschen einen Fluch. Habsucht und Geiz. Lies Malachi Kapitel 3, Vers 7 und weiter. Dort heißt es, Menschen betrügen und bestehlen Gott. Und dann zeigt Gott, wie man gesegnet wird, wenn man Gott nicht mehr bestiehlt. Wir können Gott bestehlen, seine Ehre berauben, das, was Gott zusteht, was er gesagt hat. Gott kann uns erst segnen, wenn wir nicht mehr am Materiellen hängen. Es geht nicht ums Geld heute mehr, sondern es hängt, dass mein Herz nicht mehr am materiellen Dingen hängen. Diese Beziehung, haben als nicht haben, sein und nicht sein. Bring die Dinge in Ordnung, die schief gelaufen sind, die Beziehung blocken, das Konto ins Minus bringen oder das Wasser irgendwo verstopfen, dass es nicht mehr fließt, wie es fließen sollte. In Matthäus Kapitel 5, Vers 23, noch ein Punkt, was unsere Gebete verhindert. Weißt du, das an Christen, die Bergpredigt ist an Christen, nicht an die Heiden. Karl Marx hatte gedacht, das ist für die ganze Nation, für die ganze Welt. Nein, das ist für Christen, und nur Christen können es verwirklichen oder nicht. Matthäus 5, Vers 23. Wenn du deine Gabe auf dem Altar legst oder opferst und wirst all da erinnert beim Beten, dass der Bruder etwas wider dich hat, Schwester genauso, manchmal haben Schwestern mehr als die Brüder, was wider dich hat, lass die Gabe auf dem Altar und geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder, deiner Schwester, und dann komm und opfere deine Gabe. Schon hart. Verstehst du, das Beten ist für die Katz. Kannst du sparen. Das ganze Singen, die ganze Anbetung, den ganzen Lobpreis kannst du sparen. Wenn du etwas gewahr wirst, du, das stimmt zwischen mir und dem und dem, jenem. Früher war das so, ich habe manchmal Leute in der Gemeinde gehabt, ich kann heute nicht zum Abendmahl kommen. Weißt du, das sind so pietistischen Kreise. Ich kann heute nicht zum Abendmahl kommen. Dann habe ich gesagt, warum? Ach, ich habe was gegen die Schwester oder den Bruder. Ich habe gesagt, warum gehst du nicht und versöhnst dich? Dann kannst du zum Abendmahl gehen. Jetzt hast du noch Zeit. Ich habe zeitlang so diese Phase gehabt, dass ich gesagt habe, wenn irgendjemand in der Gemeinde noch was gegen seinen Bruder, seine Schwester hat, geh hin und versöhn dich. Und wenn der Bruder oder die Schwester nicht da ist, dann sagt dem Herrn, lieber Gott, ich vergebe meinem Bruder, meiner Schwester. In 5 Sekunden bist du geheiligt. Aber so viele Christen gehen zum Abendmahl, schlürfen das Abendmahl, Entschuldigung, dass ich so sage, schlürfen das Abendmahl und sind unversöhnt. Und dann wundern sich, ich bin so schwach. Und dann sind sie krank und kränklich und manche sterben. Nur weil sie unwürdig, Matthäus, 1. Korinther 11, lies mal, unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Und da liegt hier etwas, was Jesus sagt, noch vor dem Abendmahl. Und Abendmahl ist nichts anderes, auch wie ein Opfer. Das Opfer Jesu Christi. Gott hat den Streit vergeben, aber jetzt musst du die Sache bereinigen. Den Knatsch, die Schwierigkeit. Hier auf Erden, im Himmel nicht. Da kommen diese Dinge gar nicht hin. So, und da haben viele Christen noch eine ganze Menge zu tun und aufzuräumen. Da ist so viel Schutt da. Weißt du, die wundern sich, warum funktioniert es bei mir nicht? Weißt du, die Leitung ist verstopft, verkalkt, blockiert, wie auch immer. Weißt du, es dauert eine ganze Weile, bis Gottes Wohlgefallen von unserem Leben ruht, bis wir geistlich aus den roten Zahlen rauskommen, bis unser Konto wieder gefüllt ist. Und wie wird unser Konto gefüllt? Durch Liebestaten, durch gute Werke, durch Gnade, dass du anderen Leuten gnädig bist, dass du den Leuten vergibst, dass du großzügig bist. Weißt du, sammeln, dein Konto muss gefüllt werden wieder. Dann kannst du wieder was abheben. Jesus hat uns erlöst. Er hat uns das Startkapital gegeben. Als 1948 hier bei uns in Deutschland Währungsreform gab, hat jeder so und so viel Geld gekriegt. Ich weiß nicht, ich denke 40 D-Mark. Jeder hat das Gleiche bekommen. Einige sind daraus Millionäre geworden und andere sind Bettler. Verstehst du? Sind Bettler geworden. 100 haben sie gekriegt, als sie nach die DDR-Leute hierher kamen. Nach der Wende. Aber das, damals war die Währungsreform. Und was haben die Leute daraus gemacht? Es kommt immer daraus, was wir daraus machen. Richtig anlegen. Und das, was Gott dir gegeben hat, die Gnade, Gott hat dir vergeben, der war so gnädig, so großzügig. Sei du auch mal großzügig zu anderen Menschen. Das ist die Gnade. Weißt du, ach, die Patienten. Du kannst manchen Leuten die Ewigkeit versalzen. Durch irgendwelche kleine Lappalien. Gebetserhöhungen muss normal sein in unserem Leben. Und Gott sagt den Israeliten, Malachi Kapitel 2, Vers 13, Gott sagt den Israeliten, und jetzt bitte haltet euch fest, alle, die ex geschieden sind und was weiß ich, getrennt sind oder wie auch immer. Ich will niemanden beleidigen, aber hier steht das in der Bibel, Malachi 2, Vers 13. Und dann sagt hier Gott an den Israeliten, dass die geschiedenen Frauen den Altar des Herrn mit ihren Tränen bedeckt haben. Und jetzt kann Gott sie gar nicht hören. Die geschiedenen Frauen, die weinen, Männer natürlich auch. Auch die tragen manchmal, aber die kommen vielleicht drüber hinweg. Verstehst du, ein Mann weint nicht. Aber hier die Tränen der geschiedenen Frau, die verletzt wurde, die verstoßen wurde, die abgelehnt wurde. Und es gilt für alle Menschen, verstehst du, nicht nur für geschiedene Frauen. Ihre Tränen haben den Altar Gottes bedeckt. Da brauchst du nicht mehr plärren. Da brauchst du nicht mehr heulen. Da brauchst du nicht mehr großes Tamtam machen. Deine Gebete werden verhindert, sagt Gott hier. Klipp und klar. Und da musst du erstmal das bereinigt werden. Nichts gegen Scheidung. Ehegeschiedene werden im Himmel sein. Warum? Weil sie haben versagt. Verstehst du? Und wir dürfen versagen. Es ist etwas anderes wie Ehebruch. Ehescheidung ist, du hast dich vorgenommen, oder zwei Leute haben sich vorgenommen, wir wollen gemeinsam unser Leben und unsere Zukunft gestalten. Und das schaffe ich nicht. Und wenn sie auseinandergehen, gut, sie gehen auseinander, sie können Buße tun, sie können Gott um Vergebung bitten, und der geht den Weg und der andere geht den Weg. Und dann trägt einer dem anderen nichts mehr nach. Und das ist das Gute am Evangelium. Du trägst niemand was nach. Und die andere Person verflucht dich nicht. Und schimpft nicht, der Mann, dieser Bock da, oder was weiß ich. Man schimpft nicht mehr übereinander. Sie sind in Frieden auseinandergegangen und da wird nicht mehr schmutzige Wäsche gewaschen. Manchmal, nicht nur im Gericht wird schmutzige Wäsche gewaschen, heute nicht mehr so viel, nicht mehr so, aber früher war das ganz schlimm, diese schmutzige Wäsche waschen. Wir sollten die Wäsche reinkriegen, unsere Wäsche, unsere Beziehung, wie es auch sein mag mit den anderen Leuten. Aber das ist der Grund, warum viele keine Gebetserhöhung bekommen. Warum kein mehr, kein Zuwachs, kein Plus im Leben geschieht? So viele Christen sind schuldig. Jetzt bitte, nicht nur der geschiedenen Frau und der geschiedenen Mann, aber jetzt komme ich noch auf ein paar Punkte. Ich will praktisch sein. Nicht nur so vom lieben Heiland sprechen. Das machen andere Pfarrer und andere Prediger woanders. Aber ich will dir ein paar Sachen sagen, was mich bewegt im Volk Gottes. So viele Christen haben ihre Rechnungen nicht bezahlt. Ich wohnte in Heilbronn in im Gemeindehaus. Über mir war jemand vermietet, oder der wohnte auch, und der war mal Christ und ist nicht mehr christlich, nicht mehr Christ. Das sind die Gottlosen. Die waren mal Christen und sind nicht Christen. Ich sitze auf dem Balkon und soll mich, und plötzlich, da kommt so ein Knäuel Papier runter. Ich guck, was es ist. Das ist doch die Rechnung für meinen Nachbar oben. Es ist die Rechnung einfach zum Fenster rausgeworfen. Und dann hat er sich gewundert, wo kommen die ganzen Mahnungen und Mahnungen und nochmals Mahnungen. Viele Christen sind schuldig. Sie bezahlen nicht ihre Rechnungen. Du solltest keine Schulden machen. Und wenn du Schulden machst, dann bezahl deine Schulden. Das predige ich, das ist Evangelium. Und so ist jemand schuldig geworden, sagt Zachäus in der Gegenwart Jesu, will ich bezahlen. Löst dich von, weißt du, oder Versprechen, die nicht eingelöst wurden. Ich komme, aber du kommst nicht. Versprich lieber nicht. Und sag, nein, das kann ich nicht. Weißt du, wir sind zu feige. Weißt du, da sagen wir lieber alles Mögliche, reden uns da aus und lügen noch dabei. Auch Notlügen sind Lügen. So, löse deine Versprechen ein. Oder gib das Geborgte weg, zurück. Wie viele Dinge, die du geborgt hast, geh mal in den Bücherschrank durch. Ausgeliehen. Deshalb, wenn jemand mir ein Buch gibt, frage ich, willst du das auch wieder zurückhaben? Und wenn er es zurückhaben will, dann sage ich, danke, ich will es nicht. Sonst muss ich dir wieder zurückgeben. Denn ich möchte nicht immer etwas aufbewahren bei mir zu Hause, was verflucht ist. Verflucht ist, geborgt, aber nicht zurückgegeben. Und wir wundern uns, was bei uns vieles nicht funktioniert. So, du hast vielleicht über jemanden negativ geredet, gespottet, gelästert, dem Unrecht Raum gegeben. Unversöhnlichkeit betrübt Gott und behindert unsere Gebete. Groll ist eine Wurzel der Bitterkeit. In Matthäus 6, Vers 14 und folgenden Vers, da heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, so wird auch Gott, euer himmlischer Vater, euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebet, so wird auch euer Vater eure Übertretung euch nicht vergeben. Knallhart. Fang an zu vergeben. Weißt du, das ist eine Sache des Herzens, des Denkens. Unsere Erlösung findet im Geist statt, nicht im Körper und nicht in der Seele. Die Seele ist erlöst, gehört zu Gott und geht zu Gott zurück, wenn du stirbst. Der Körper bleibt hier, wird verfaulen. Aber der Geist muss erlöst werden. Vergib, wenn jemand an dir schuldig geworden ist. Die Bibel ist so hart, ganz besonders, wenn es geht um Vergebung. Weißt du, viele kommen deswegen nicht im Himmel. Die sind getauft, bekehrt, aber sie haben es nicht vergeben. Denk an den Schalksknecht. Dem hat der Herr erlassen, hat Haufen Schulden gehabt. Und da kommt so kleine Knirps da vorbei und sagt, kannst du mir die Rechnung bezahle ich nächste Woche, sobald ich mein Gehalt bekomme. Und was sagt er? Von wegen. Jetzt bezahlst du mir. Und dieses Gerücht ging dann im Land und wurde bekannt. Und dann kommt der Gutsherr und sagt, und du, mein Lieber, kommst jetzt in die Hölle und kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlst. Weißt du, dann ist das ganze Loben und Preisen nicht, der ganze fromme Eifer, wenn du dich vergibst, die sich an dir versündigt haben, die dich angefahren haben, dich angerempelt haben, die Unrecht getan haben. Denk drüber nach. Weißt du, wenn wir uns bekehren, da ist alles vergeben. Weißt du, wenn der Herr Jesus sofort kommen würde, da ist keine Sünde, da ist alles reiner Tisch. Aber in dem Moment, wo du 3 Wochen Christ bist, dann kommt das alles wieder hoch, das, was nicht vergeben ist, nicht bereinigt ist. Die blockieren dir den Weg zum Himmel. Ich habe eine jenseitige Erfahrung mal gehabt als junger Bursche. Ich habe mich bekehrt, war getauft, war wiedergeboren, war in der Gemeinde, habe sogar Posaune gespielt. Und während ich so mit meinem Motorrad fahre, komme ich aus der Kurve, werde ich rausgetragen, prall gegen eine Wand. Weißt du, da habe ich nur noch Sterne gesehen. Aber in dieser kurzen Zeit habe ich eine Vision gehabt, jenseitige Vision. Ich sah, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Halleluja. Verstehst du? Oben das schöne Häuschen, das, was mich dort drüben erwartet. Aber ich sehe auf dem Weg 3 Kerle, die stehen breitbeinig da und lassen mich nicht durch den Weg. Und der Weg ist schmal und da ist ein Abhang links und rechts. Also ich komme nicht durch. Und die stehen da. Und es sind 3 Freunde von mir, die habe ich sofort erkannt. Der und der und der. 3 Stück. Als ich wieder zu mir kam und wieder gesund war, bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, du hoch mal. Und die haben gehört, was mit mir passiert ist, dass ich da einen Unfall hatte. Habe gesagt, weißt du, ich möchte um Vergebung und Verzeihung bitten. Bei dem und dem, alle 3 habe ich durchgemacht. Und da habe ich Frieden gehabt. Weißt du, Gott muss uns manchmal zeigen. Manchmal müssen wir mit dem Kopf gegen die Wand prellen, bis wir unser Licht aufgehen und ein paar Sternchen sehen zuerst. Du bist auf dem Weg zum Himmel und da passieren solche Sachen. Kurz nach meiner Bekehrung, das war noch gar nicht so lange. Weißt du, Gott hasst die Sünde der Unversöhnlichkeit. Lies Matthäus 18, Vers 21 von diesem Schalksknecht. Gott vergibt erst, wenn wir unseren Schuldnern und Schuldigern vergeben. Weißt du, Gott vergibt dir erst, wenn du vergibst. Weißt du, dann kannst du erst deine Sünde vergessen. Dann kannst du die Sache abarbeiten und zu den Akten legen, wenn du vergeben hast. Unversöhnlichkeit ist im innersten Kern nichts anderes als Hass. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 15, wer seinen Bruder hasst, halte ich fest, was da drin steht. Das sagt nicht Pastor Maturis. Das sagt der Apostel Johannes hier im Auftrag Gottes. Der ist ein Totschläger. Wer seinen Bruder hasst, egal, seine Schwester auch, oder irgendjemand, verstehst du? Einen Mitmenschen. Der ist ein Totschläger. Du wirst es nicht ernst glauben, verstehst du? Du glaubst, warum hört Gott mein Gebet nicht? Gott hört von Totschlägern keine Gebete. Gott will das Beste für unser Leben, auf jeden Fall. Was hindert uns, dass unsere Gebete nicht gehört werden und dass Gott uns nicht segnet? Noch ein paar Dinge, die mir groß geworden sind. Ich komme gar nicht vorwärts heute. Das ist der Eigenwille. Eigenwille, mein Dickkopf, mein Blechkasten, verstehst du, meine Gedanken. Ich dachte, das ist die Geschichte vom König Saul, 1. Samuel Kapitel 15. Saul sollte im Auftrag Gottes die Amalekiter, an den Amalekitern das Gericht vollführen. Er war halb gehorsam, er war nicht ungehorsam, er ist ausgegangen. Er hat getötet, was er gerade kam, aber das Beste hat er behalten, das werde ich Gott opfern. Hat er mit nach Hause genommen. 1. Samuel 15, Vers 3, Vers 22. Und darum hat Gott ihn verworfen und er sollte kein König mehr sein. Hat nichts mehr zu melden. Seine ganze königliche Würde ist zusammengeklappt. Saul versuchte zu beten. Es hat nicht geklappt. Dann geht er sogar zu der Hexe von Endor. Verstehst? Wenn Gott unser Gebet nicht mehr hört, dann gehen wir in die Esoterik, gehen wir zum Spiritisten, gehen wir zum Wahrsager, so wie dieser König Saul, Gott hört mich nicht, dann frage ich, und als er dort reinkommt und die Hexe, da sagt diese Hexe, oh, du bist Saul. Weißt du, der Teufel merkt und weiß ganz genau, wer du bist. Du bist Saul. Gott will nicht, dass wir in die Mission gehen oder auf die Bibelschule oder sonst Theologie studieren. Gott will, dass wir Gott gehorchen. Einfach Gott gehorchen. Gehorsam ist besser wie Opfer. So steht in der Bibel. Du kannst mehr aus deinem Leben machen, wenn du anfängst, Gott zu gehorchen. Und zwar in kleinen Dingen, was er euch sagt. Wenn Hitchcock kommt, der wird diese große Botschaft haben. Schwer für manche zu verdauen und zu verstehen. Manche werden da vom Tepp runtergeholt, da von Höhe Nummer 7. Und die werden runtergeholt. Wer die Stimme Gottes hört, das ist ausschlaggebend. Die sind meine Jünger. Die dienen mir. Und die füllen die Krüge mit Wasser. Und die erleben Wunder. Wunder der Verwandlung und Veränderung. Gott will keine Opfer. Obwohl das Reich Gottes durch Opfer gebaut wird. Er will Gehorsam. Dass du als Christ auslebst, das was du glaubst. Ist hart. Hm? Komisch. Aber wir wollen ja mehr. Das ist ja Studium. Weißt du, Erfolgstraining. Wie erreiche ich mehr? Und das Wichtigste ist, dass der Wille Gottes geschieht. Und dann wird Großes passieren. Wenn ich das tue, was er sagt. Höre Gottes Wort. Tu, was er sagt. Nicht nur, dass du anderen sagst, oh, Schwester, Bruder, das musst du unbedingt hören. Nein, selber hören und selber tun und selber ausleben. Und ich habe eines festgestellt, wenn du anfängst, selbst auszuleben, du steckst die anderen an. Plötzlich passiert was. Und weißt du, höre, was er dir sagt und sei sicher, dass das, was du gehört hast, wirklich vom Herrn ist. Da kommt noch ein Punkt, was mir zu schaffen macht. Weißt du, nicht jede Stimme ist die Stimme Gottes, des guten Hirten. Auch der Teufel kann Kreide fressen. Und das ist eure Mutter, verstehst? Und wir sollen genau herausfinden, ist das der Herr, oder sind es Dämonen, oder ist mein Bauch, oder sind es die Leute? Erst dann, wenn ich herausgefunden habe, das ist die Stimme des Herrn. Geschwister, die Botschaften sind ganz arg wichtig, die Bruder Hitchcock bringen wird. Weißt du, wir sollen die Stimme des guten Hirten hören. Er hat auch tolle Bücher. Vielleicht kannst du nicht kommen, aber kauf dir ein Buch und lies es nach. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, wie so ein Schäfchen da am Baum steht, an der Telefonzelle und mit dem lieben Gott telefoniert. Also das habe ich vor vielen Jahren, dieses Büchlein mal gekriegt, aber so kindisch, wie so ein Komik, verstehst du, so komisch, Also, aber da steckt eine große Wahrheit drin. Telefonier mit den Herrn, frag den Herrn. Und ich frage immer, wenn irgendwas jemand gesagt wird oder jemand sagt oder ich den Eindruck habe, tu das, ist das wirklich vom Herrn? Denn der Teufel ist auch in mir drin und in dir auch. Wir haben zwei Geister, zwei Seelen in unserer Brust. Da ist Gott und da ist Satan. Du siehst immer den Herrn Jesus. Der Herr Jesus wurde auch versucht. Oh, mach aus den Steinen Brot. Der liebe Gott will, dass du nicht verhungerst hier in der Wüste. Und Jesus sagt, nee. Und dann sagt er später, mach eine Show, die Leute glauben an dich. Sobald du hier eine Show abziehst, spring vom Dach. Nein, er macht keine Show. Jedes Kind Gottes sollte herausfinden, was ist die Ursache für meine Stagnation in meinem Gebetsleben, in meinem Geistesleben? Warum habe ich Stillstand? Warum kein Wachstum? Warum ist diese Stockung da? Warum kriege ich kein Geld von meinem himmlischen Konto? Ich will was tun. Ich bin ja Kind Gottes. Ich habe Recht. Ja, du hast das Konto, aber das Konto ist leer. Gottes Sache geht weiter. Weißt du, Gott gibt nur den Echten und nicht den Rebellen und Aufsätzigen. Er gibt uns Einsicht und Erkenntnis, gibt uns zu verstehen, was ist hier falsch. Und es ist wichtig, dass du bittest und dann verstehst, aha, das gefällt Gott nicht. Zuerst mal dieses Opfer liegen lassen, jetzt werde ich nicht weiter beten um das und das. Nein, jetzt werde ich die Dinge in Ordnung bringen, die in Ordnung gebracht werden müssen. So viele Leute sind so oberflächlich. Weißt du, sie verwechseln Unzufriedenheit mit Undankbarkeit. Und Undankbarkeit mit Unzufriedenheit. Sie bringen alles durcheinander. Weißt du, wir sollen dankbar sein zu jeder Zeit. Und so weiter uns ausstrecken nach der Gnade Gottes, nach dem Licht, nach dem Leben und so weiter. Und wissen, das ist noch nicht alles, was ich habe, was ich bin. Ein Meister, Pianist ist nicht zufrieden, wenn er die Tonleiter auf- und abspielen kann. Verstehst du? Das kann jedes kleine Kind. Und er übt und übt, bis er Meister ist, bis er das Optimalste aus dem Instrument rausbringt. Und es braucht ein gewisses Maß an Unzufriedenheit und Zielstrebigkeit, um höhere Ziele zu erreichen. Nur nebenbei. Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Und der Teufel versucht, ständig die lieben Heilandsleute zu beruhigen. Nimm einen Schnulle. Nimm so einen Beruhigungsschnuller. Lieben so einen Beruhigungsschnuller. Weißt du, dann hast du nicht mehr diesen Drang, mehr von dem Heiland bis zuletzt. Ach, es reicht, was du erreicht hast. Eine Frau hat mir vor langer Zeit mal geschrieben, weißt du, Bruder Matthäus, weißt du, ich muss nicht so streben und nachjagen nach dem Leben, so wie du da predigst. Ich würde schon zufrieden sein und mir reicht es, wenn ich durch die Hintertür irgendwie so durch ein Loch reinschlüpfen könnte ins Reich Gottes. Mir reicht es nicht, dass ich durch die Hintertür oder durch ein Mauseloch in den Himmel reinschlupfe. Ich möchte schon vom Heiland empfangen werden an der Tür. Nicht irgendwo durch ein Loch. Der Drang nach mehr ist göttlich, ist von Gott gewirkt. Mehr Erfolg, Herr, mehr Gesundheit, mehr Frieden, mehr Freude. Ich habe noch alles viel zu wenig. So, wenn ich manche Christen anschaue, die wirklich mit dem Heiland gehen, vor allem wenn sie länger auf dem Weg mit dem Herrn Jesus sind, da sprudeln. Du merkst ganz schnell, ob jemand wirklich ein Gebetsleben führt oder nicht. Weißt du, nicht nur immer sagt, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Weißt du, der fließt, der ist flüssig. Das ergötzt einen, wie der anbetet, wie der Gott preist. Ich habe euch diese Tage von dem Manasse erzählt. Der Manasse hat Fehler gemacht, weil der letzte König in Juda wurde nach Babel geführt, dem wurden die Augen ausgestochen. Er spricht ein Gebet. Bei uns in der Bibel ist nur ein Teil, aber in den Apokryphen ist das ganze Buch drin, das Gebet des Manasse. Da betet er zuerst Gott ohne Augen. Verstehst du, betet Gott als Gefangener an, er preist Gott und dann unterm Schluss, am Ende sagt, und Herrgott, denk auch an mich bitte. Verstehst? Weißt du, du betest zuerst Gott und dann musst nicht so kämpfen und ringen, dann Gott, denk auch an mich. Denk auch an mich. Gott will, dass du weiser bist als deine Feinde. Bitte, hör mir gut zu. Gott will, dass du weiser und klug und geschickter bist und cleverer bist und pfiffiger bist und so weiter als deine Feinde. Er sagt, ich will dir meine Schatzkammern aufschließen. Jetzt mach mehr aus deinem Leben, ist mein Thema. Das, was ich hier sage, dürfen Sportler nicht hören. Doping ist heute verboten beim Sport. Aber guck mal, Sportler, die dopen, die leisten mehr. Die sind schneller, sie sind geschickter. Lass mich das versuchen, mal zu beschreiben. Von der Bibel her ist Doping biblisch. Werdet voll des Heiligen Geistes. Und wenn du voll des Heiligen Geistes bist, du wirst die Werke des Teufels, des Bösen, des Fleisches nicht vollbringen. Das ist Doping. Also ich bin gedopt. Genauso werde nicht voll von süßem Wein. Aus dem süßen Wein kommt unordentliches Leben. Werdet voll des Heiligen Geistes, wo ein anständiges, ein normales, ein gesundes Leben kommt. Das ist Doping. Alkohol ist auch Doping. Kaffee wäre auch Doping. Verstehst du, dass du wach bleibst und dergleichen? Aber Gott will, dass uns den Heiligen Geist zufügen, dass wir mehr leisten, mehr sind, mehr können. Weißt du, ohne den Heiligen Geist kannst du nur die lieben, die dir sympathisch sind. Aber mit dem Heiligen Geist kannst du jeden Trottel lieben. Kannst sogar, bitte, wenn ich böse sein, sogar auch den Teufel noch lieben, wenn es sein müsste. Verstehst du? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, schreibt der Johannes. Alles, was wir von Gott bekommen, das ist ein Stück Doping in unserem Leben. Ein Stück Doping. Gottes Geist zeigt uns, was bei Gott noch so gibt, was Gott noch alles hat. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Weißt du, ein Kind Gottes wird gedopt, wenn es nach Hause kommt, nach der Predigt, nach der Anbetung, nach dem Lobpreis, nach der Heiligung. Er kommt raus, oh, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Und der andere sagt, wo bist denn du? Komm runter. Alles, was wir haben, ist durch Offenbarung geschenkt worden. Deshalb, Gott will uns Offenbarungen geben, Visionen geben, Träume geben, Gesichter geben. Das ist Doping. Verstehst du mich? Die Welt mag das ablehnen. Da wirst du ausgeschlossen. Und du, wenn du von Gott wirklich gedopt bist, vom Heiligen Geist gedopt wirst, du wirst von den Frommen ausgeschlossen. Bei dem stimmt was nicht. Oh ja, ihr Lieben, Kinder Gottes sind verrückt. Die sind verschoben von hier nach dort. Die sind nicht mehr das, was sie mal waren. Die Propheten der Bibel, das waren Seher. Die haben gesehen, ah, das kommt. Die waren Seher. Die haben das ganze Heil Gottes geschaut. Die haben gesehen, was noch kommt. Die haben oft die Täler nicht dazwischen gesehen, was noch sind, aber die haben die Bergspitzen gesehen. Und sich gefreut. Das kommt. Halleluja. Das Reich Gottes kommt. Es gibt ein kreatives Sehnen. Sehen. Kreatives Sehen. Du siehst Dinge, die noch gar nicht da sind. Du siehst seine Gesundheit. Obwohl du todkrank bist. Du siehst das Ziel und peilst an. Ganz genau. Konzentrierst dich darauf. Du siehst Lösungen. Und das ist, du hast mehr. Wenn du an Jesus Christus glaubst und den Heiligen Geist hast, da siehst du Auswege, wo die anderen nur noch Blockaden sehen. Alles zu, alles unmöglich. Der Boden ist hart, hier kann man nicht evangelisieren. Ich kann überall evangelisieren. Gott muss den Menschen das Herz auftun. So wie der Lydia das Herz aufgetan hat. Weißt du, kreatives Sehen, das ist überall, siehst du Zukunft und die Herrlichkeit Gottes. Wenn Gott Recht bekommt, mei, da kommt was, da passiert was. Ist eine alte Geschichte, ob es passiert ist oder nicht, aber anscheinend ist es passiert in Amerika und dort passieren unmögliche Geschichten. Und da war ein Mann, die haben einem Adlerhorst gestürmt und einem Adlerhorst Eier rausgenommen, die der Adler gelegt hat und diese Eier im Hühnerstall bei seinen Hühnern ausbrüten lassen. Und nach der Zeit, als die ausgebrütet waren, dieser Adlerküken ist im Hühnerstall, lebt wie ein Huhn, gackert wie ein Huhn, benimmt sich wie ein Huhn. Ja. Und dieser Adler wird, und er hüpft wie ein Huhn, bis es eines Tages er am Himmel sieht, dass ein Adlervogel fliegt. Plötzlich bekommt er etwas in sich. Ich möchte fliegen und ich bin hier im Hühnerstall. Was ist mit mir los? Hier bin ich ausgebrütet. Du bist vielleicht in dieser Welt ausgebrütet. Und du gackerst auch und suchst deine Regenwürmchen und deine Krümelchen. Weißt du, du darfst nicht was anderes futtern. Du bist in deiner Massentierhaltung hier groß geworden, in dieser Gesellschaft. Und plötzlich sieht er diesen Adler fliegen und plötzlich bewegt er seine Flügel, fängt an zu zittern und plötzlich hebt er ab. Und die Hühner, die kriegen den Maul nicht mehr zu, der Gockel auch. Verstehst du, sie stehen da. Unser Küken, Adlerküken fliegt weg. Du musst Jesus sehen. Und du siehst, dass du hier nicht im Hühnerstall gehörst. Kind Gottes, du hast im Hühnerstall nichts zu suchen. In dir steckt die Adlernatur, die Gottesnatur. Weißt du, in dir steckt der König. Adler ist der König der Lüfte. In dir steckt der Priester, in dir steckt der Herr selber. Und alles, was du bist, du musst diesen Hühnerstall verlassen. Beweg deine Flügel, probier es, ob das funktioniert. Du musst, und dieser, und der Mann, der das berichtet hat, der hat zuerst mal gezittert, dieser Adlerküken. Und mit durch lauter Zittern und Angst und Furcht und so weiter, hebt er ab. Gott sagt, du sollst jagen und du sollst nicht gejagt werden. Christen sollen nicht gejagt werden, die sollen jagen. Dreh den Spieß um. Euer einer wird 1000 jagen. Wo ist das heute? 1000 Stück. 1000 Gebetsanliegen, 1000 Anliegen. Wenn dieser Adlerküken länger gewartet hätte, der wäre in eine Bratröhre gelandet. Und viele werden am falschen Platz ankommen, wenn sie nicht aufpassen. Erkenne deine Berufung. Erkenne, wozu du berufen bist, was Gott von dir will. Du sollst deine Identität erkennen. Ich bin Kind Gottes. Ich gehöre Jesus. Und der Heilige Geist ist der beste Erfolgstrainer. In der Bibel heißt es, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebendig gemacht hat. Derselbe Geist macht auch euch lebendig. Dich, wo du bist. Und die, die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft, wie die Adler. Die fahren auf, auch wenn es Gegenwind da ist. Jesus macht aus ganz gewöhnlichen Menschen ungewöhnliche. Außergewöhnliche Menschen. Halleluja. Mach mehr aus deinem Leben. Du kannst ein geistlicher Analphabet bleiben, nur herumgegängelt werden, herumgeführt werden und gackerst da ein bisschen frommes Zeug daher. Weißt du, aber Gott will mehr. Gott will, dass du ein Singvogel, ein Adler wirst. Unsere Gesellschaft besteht nur aus lauter Systemmenschen. Die sind so wie alle anderen. Lass uns aufstehen, stehen Sie alle auf. Lass uns sitzen gehen, wir sitzen alle. Versteht aber, wo ist diese Individualität? Für glaubende Menschen gibt es niemals ein Nie. Bei Gott ist nie was unmöglich. Und bei mir, warum auch, soll auch bei mir unmöglich sein? Sollte bei Gott etwas unmöglich sein? Jemand betete einmal, Herr, mehre meinen Glauben. Das ist ein schönes Gebet. Herr, mehre meinen Glauben, steigere meinen Glauben, mach mehr aus deinem Glauben. Bitte, Herr, du siehst, ich bin so kleingläubig, so ängstlich, so verzagt. Ich bin im Hühnerstall. Bring mich raus aus diesem Hühnerstall. Und ich will nicht in der Bratröhre eines Tages landen. Mach mich überdurchschnittlich. Versuch nicht, andere zu kopieren, nachzuäffen. Sei nicht neidisch auf andere. Du bist ein Original. Kannst du Amen sagen? Du bist ein Original. Versuch nicht, andere zu kopieren. Sei weiter überdurchschnittlich. Erreiche unerreichbare Höhen. Die Wycliffe Bibelübersetzer, die mussten eine Stelle für Glauben finden, als sie dort in Südamerika das übersetzen wollten, eine andere Stelle für Glauben. Die Indianer hatten kein Wort für den Glauben. Und dann haben sie gefragt, ja, was macht ihr, wenn ihr etwas erwartet? Da kommt jemand von drüben und so weiter. Glaube, was ist das Wort Glaube bei euch? Ja, bei uns heißt Glaube, oder würde Glaube heißen, durch den Horizont schauen. Glaube ist durch deinen begrenzten Horizont schauen. Da kommt jemand, wir erwarten jemand, da ist jemand. Erwarte deinen Glaubenshorizont. Hab eine andere Sicht von den Dingen. Fang an, die Welt, dein Leben und so weiter mit den Augen Gottes zu sehen, vom Thron Gottes zu sehen, mal von hinten zu sehen, wenn es fertig ist, nicht so unvollkommen, wie es gerade im Augenblick vielleicht aussieht. Fang an, durch den Horizont zu sehen und du fängst eine ganz neue Geschichte für dein Leben zu schreiben. Und die Geschichten Gottes haben immer ein Happy End. Halleluja. Schau Hiob an. Gottes Geschichte hat immer ein Happy End. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Bisher habe ich nur vom Hören und Sagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Konzentrier dich nicht auf deine Probleme, Bruder, Schwester, sondern konzentrier dich auf den Herrn. Nur ganz schnell ein paar Stichworte. Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Was du hier löst, ist auch im Himmel gelöst. Weißt du, was das bedeutet? Löse dich von deinen Problemen. Lass Gott arbeiten. Und wenn Gott will, wird es gelöst werden. Wenn Gott nicht will, dass nicht gelöst wird, wird nicht gelöst bleiben. Wirst es mit ins Grab nehmen. Lass dich nicht von deinen Problemen einkesseln und dich hypnotisieren. Sonst verfällst du in eine Hysterie. Hier verfiel in eine Hysterie. Weißt du, was zuerst mal war, dann sagte er, was soll das alles? Dann kam Verzweiflung, dann kam Resignation. Aber dann sagte er, der Name des Herrn sei gepriesen. Wenn du Probleme hast, schreib über deine Probleme, der Name des Herrn sei gepriesen. Deine Krankheit, deine Schmerzen, der Name des Herrn sei gepriesen. Fang an, über Gott zu reden, für Gott zu arbeiten, Traktate zu verteilen, was auch immer ist, und Gott wird gegenwärtig sein. Psalm 37, halte dich an einem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Rede mit Menschen, die dich inspirieren und motivieren. Gib dich mit fröhlichen Menschen ab. Mit optimistischen Menschen, die glücklich sind, die von Jesus begeistert sind und nicht nur sagen, ach, der Glaube ist eine schwere Sache. Verpasse nicht den Anschluss. Gottes Werk geht weiter. Und Gott möchte aus deinem Leben mehr machen. Werde nur von Gott abhängig, egal was andere da sagen und denken. Der Mensch, der an Gott hängt, der wird schaffen. Mit Gott. Sei in seinem Windkanal. Trachte nach dem Reich Gottes, dann wird dir solches alles zufallen, was du brauchst. Glück, Frieden, Freude, Erfolg, Geld, Gesundheit. Gott versorgt uns, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und zwar Christus in mir, das ist Reich Gottes. Nicht die Gemeinde und nicht irgendwas Äußeres, Mission oder sonst was. Nein, Reich Gottes ist zuerst mal in uns. Das ist wichtiger als Profit und Gewinn, als Nahrung und Kleidung, als Karriere oder was anderes. Weißt du, du machst mehr aus deinem Leben, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest. Was will Gott von mir, von uns? Dann sind die Titel wurscht. Die sichtbaren Erfolge sind wurscht. Mach mehr aus deinem Leben. Wer für Gott arbeitet, für den arbeitet auch Gott. Fang an, für Gott zu arbeiten. Ingo, ich habe mich riesig gefreut. Du hast einen ganzen Stapel Traktate mitgenommen und ist verteilt. Und nächsten Sonntag, am Sonntag kam sogar jemand hier extra in den Gottesdienst. Verstehst du da drauf hin? Und weiß Gott belohnt, wenn wir etwas für ihn tun. In aller Schwachheit. Fang an, für Gott was zu tun. Wer Gott dient, der dient dem Herrn. Und in Maleachi Kapitel heißt es hier, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Und es geht nicht darum, Zehnten und Finanzen, sondern einfach, dass es ein Unterschied ist. Es ist ein Unterschied. Wenn du Depressionen hast, tu was für Gott. Und dann werden deine Depressionen verfliegen. Wenn Gott dein Geschäftspartner ist, dann hast du Erfolg. Und Gott sagt in Maleachi 3, Vers 20 nochmals, für euch aber, die ihr mir treu gewesen seid, wird am Tag des Gerichts die Sonne aufgehen. Wir haben ja gesungen, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Wird die Sonne aufgehen und sie wird euer Recht an den Tag bringen. Jetzt erleidest du nur Unrecht. Und du musst durch Tiefen gehen hier. Jetzt erleidest du Unrecht. Aber der Tag, wenn ihr für Gott treu seid, vor Gott treu seid, wird es alles ans Licht bringen. Alles soll wieder gut gemacht werden. Und ihr werdet Freudensprünge machen, wie die Kälber. Halleluja. Weißt du, wenn wir im Frühjahr die Kälber rausgelassen haben, die Kälber wussten nicht, sollen sie auf der Vorderfüße oder auf der Hinterfüße stehen. So haben sie gehüpft. Wenn sie dann auf Kleewiese kamen, verstehst du, oder wie auch immer, die haben gehüpft. Denn Vers 18 hier noch, dann wird man den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und der Gott nicht dient. Der wird hüpfen. Das ist Tanzen vor dem Herrn. Das ist die Freude, die wir in Gott haben. Wer sich Zeit für Gott nimmt, für den nimmt Gott auch sich Zeit für uns, für sein Leben. Es gibt Christen, und jetzt will ich noch ein paar kurze Gedanken ganz schnell sagen. Es gibt Christen, die wollen andere belehren. Du sollst das, du sollst das, du sollst jenes und so weiter. Hör doch auf damit. Lerne selber zuerst einmal. Selber mal still vor dem Herrn zu sein. Lass Gott zu dir reden. Lass Gott an dir wirken. Und wenn Gott an dir gewirkt hat, und du glänzt und glitzerst und strahlst, dann sage ich dir eines, dann ist eine gute Sache in deinem Leben, dann passiert was Gutes. Und Jesus sagt, lernet von mir. Deshalb, ich möchte nicht, dass ich Leute sage, lernt Leute von mir, man tut es, hat schon so viel erfahren, so viel erlebt und schon so viel durchgemacht. Ich kann das nicht sagen, ich kann nur, euch nur eines sagen, lernt von Jesus. Lernt nicht von mir. Lernt nicht von der Sowjetunion, wie man siegt, wie die alten DDR-Leute. Verstehst du, dort lernst nur verlieren. Lernt von Jesus. Er ist der Meister. Und wir sollen so sein wie sein Meister. Der Gottesdienst hier auf Erden ist ein Gottesdienst für den Himmel. Wer hier Gott dient, der sammelt Schätze im Himmel. Reich sein im Geist ist, wenn unsere Ohren offen sind und Augen offen sind und wir sehen, was gerade passiert. Mir gefällt die Geschichte vom Christophorus. Christophorus sucht einen, dem er dienen sollte. Und hat gesagt, ja, einem Großen, einem Starken, einem Mächtigen, dien dem König. Und dann sagt der König, und eine Frage war, Christophorus hat furchtbar Angst gehabt. Und eine Frage war, König, haben Sie keine Angst? Doch, ich habe Angst. Vor wem? Vom Teufel. Dann geht der Christophorus zum Teufel und sagt, Teufel, ich möchte dir dienen. Hast du von irgendjemand Angst? Ja, vor Gott. Und dann ist Christophorus so weit gegangen, dass er sagt, ich möchte nur Gott dienen, denn Gott hat vor niemand Angst. Halleluja, mach mehr aus deinem Leben. Halt dich nicht an Menschen und an wem auch immer. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns an dir halten dürfen und mit dir vorwärts gehen dürfen. Und du sagst in deinem Psalm hier, glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt, der deine Gebote achtet, der dein Wort liebt, der den Sünden nicht folgt, der heilig lebt, Herr Jesus. Und das möchten wir sein, glücklich sein. Wir möchten mehr aus unserem Leben machen und uns nicht an den Gottlosen aufhalten und sehen, wie es denen gut geht. Uns wird eines Tages noch viel besser gehen. Halleluja. Auch wenn wir vieles hier nicht erreichen und erwirken, aber der Tag X wird kommen, der wird alles offenbaren und ans Licht bringen. Danke, Herr Jesus, auch für dein Wort heute, dass wir dein Wort in unserem Herzen behalten dürfen. Hier im Herzen passiert das Große. Hier passiert unsere Erlösung, und zwar heute, jetzt und hier für die Ewigkeit. Danke, Vater. Amen.